Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Gisa Funk im Studio. Hallo, ich begrüße Sie an diesem Jeckenrosenmontag zum Büchermarkt. Literarisch begabte Ehefrauen von Schriftstellern, die haben es in der Regel schwer. Werden sie doch nur allzu leicht an der Seite ihres berühmten Mannes übersehen. Auch Dora Benjamin, die Ehefrau von Walter Benjamin, und Emmy Ball Hennings, die Ehefrau von Hugo Ball, die ereilte dieses Schicksal. Doch das soll sich jetzt mit dieser Sendung ändern, denn wir reden heute über zwei Bücher, die an diese beiden zuletzt öfter schmählich übersehenen, aber literarisch hochproduktiven Autorinnen erinnern. Als die 27-jährige Dora Kellner 1917 den 24-jährigen Walter Benjamin heiratete, da ahnte sie schon, dass die Ehe mit ihm nicht ganz einfach werden würde. Denn Benjamins Genialität, so schrieb Dora vor der Hochzeit an einen Freund, die sei zwar göttlich und groß, doch sein Mitgefühl für andere, das sei leider nur schwach ausgeprägt. Kein Wunder, dass die spätere Dora Benjamin sich mit solchen Aussagen über ihren bis heute kultisch verehrten Ehemann nicht nur Freunde machte. Die Kölner Schriftstellerin Eva Weisweiler, die hat nun ein Buch über Dora und Walter Benjamin geschrieben. Und als erstes habe ich Eva Weisweiler vor dieser Sendung gefragt, was sie an der Ehegeschichte der Benjamins eigentlich so faszinierend fand.
Da Walter Benjamin mich wie die meisten, sagen wir mal, Linksintellektuellen meiner Generation schon lange sehr interessiert hat, habe ich einfach mal geguckt, wer war eigentlich die Frau, mit der er 13 Jahre lang verheiratet war.
Dora Benjamin war von 1917 bis 1931 mit Walter Benjamin verheiratet. Sie war die Mutter seines einzigen Kindes Stefan. Doch sie kommt, und das zieht sich ja so als roter Faden durch diese Biografie, sie kommt in der Benjamin-Forschung oder bei vielen Benjamin-Biografen ja ziemlich schlecht weg. Woran liegt das?
Ich vermute mal, das liegt vor allem an dem Diktum von Gershom Scholem, der sehr deutlich und als einer der ersten ein sehr ambivalentes Urteil über Dora Benjamin abgegeben hat. Einerseits hat er sie bewundert, weil sie so attraktiv war und so eine starke, temperamentvolle Person war. Andererseits hat er sie als hysterisch bezeichnet und war vor allem der Meinung, dass sie sich geweigert habe, nach Benjamins Tod ihre Erinnerungen adäquat an ihn aufzuzeichnen. Das ist sicherlich ein Grund. Und dann gibt es noch zwei andere Leute aus dem näheren Umfeld von Benjamin, Herbert Blumenthal und Franz Sachs, zwei Freunde, die er schon vor dem Ersten Weltkrieg kannte, die Dora als ehrgeizige dumme Gans und als Alma Mahler en Miniature bezeichnet haben. Und genau diese Klischees sind erstaunlicherweise von der Benjamin-Forschung nie hinterfragt worden.
Eine dumme Gans war sie ja eigentlich auf gar keinen Fall, denn sie ist zwar traditionell jüdisch in Wien aufgewachsen, aber sie hat sich dann ja gegen diese streng religiösen Eltern das Recht erstritten zu studieren, hat dann Chemie studiert in Wien und Berlin. Also sie war ja eine sehr kluge, attraktive Frau mit vielen Verehrern. Wie ungewöhnlich war das für ihre Zeit, dass sie studieren konnte und dass sie danach ja auch eine wirklich erstaunliche Schreibkarriere gemacht hat?
Es war ungewöhnlich und eigentlich auch wieder nicht. Also ich konnte genau nachprüfen, wer ihre Kommilitoninnen waren in Wien, wo sie 1909 begann, Chemie zu studieren. Und es waren immerhin 10% Frauen unter den Studierenden. Und von denen waren fast alle jüdisch aus allen Kronländern der Habsburger Monarchie. Und es wurde ja zwar sehr traditionell erzogen in diesen religiös-jüdischen Elternhäusern, aber gleichzeitig achtete man doch auch sehr auf eine fundierte Bildung der Kinder, und zwar der Söhne wie der Töchter.
Also den 21-jährigen Walter Benjamin, den lernte Dora ja dann in diesem Debattierclub, so nenne ich das mal, der Sprechsaal kennen, 1913, während ihres Chemiestudiums in Berlin. Sie hörte einen Vortrag, war quasi sofort entflammt. Aber beide waren ja eigentlich zu diesem Zeitpunkt in anderen festen Händen. Also Dora war schon verheiratet mit Max Pollack und Walter Benjamin war eigentlich verlobt mit Grete Rath. Wie konnte es dann dazu kommen, dass sie überhaupt zusammengekommen sind?
Also erstens waren das, was man öffentlich so gar nicht bis jetzt wahrnimmt, erotisch schon sehr bewegte Zeiten. Man ordnet das eigentlich immer den 20er Jahren zu, dass das da losgegangen sei mit der erotischen Libertinage. Aber tatsächlich war es zumindest in Berlin schon kurz vor dem Ersten Weltkrieg so. dass in diesen intellektuellen und künstlerischen Zirkeln, einer hat es mal genannt, ein emotionaler Inzest herrschte. Jeder war irgendwie in jede und jeden verliebt, oft in drei oder vier gleichzeitig. Und ob man verheiratet oder verlobt war und mit wem auch immer, das störte eigentlich nicht so sehr. In diesem Fall bei Dora besonders wenig, weil ich, auch wenn ich es nicht hundertprozentig nachweisen kann, aber zu 99% überzeugt bin, dass diese Ehe mit Max Pollack eine Zwangsehe war, die die Eltern für sie arrangiert hatten, damit dieses, ich sage jetzt mal, doch sehr flippige, schöne und interessante und begehrte junge Mädchen aus diesen Männerkreisen am Chemikalischen Institut fortkam.
1917 heiraten dann Walter Benjamin, Dora Benjamin, also sie lässt sich scheiden von Max Pollack. 1917 ist das letzte Kriegsjahr, die beiden fliehen dann sozusagen vor der Einberufung von Walter Benjamin in die Schweiz. Und 1918 im April wird ihr Sohn Stefan geboren. Und was ich dann doch erschütternd fand, war, wie wenig die beiden Eltern sich eigentlich um dieses Baby Stefan erstmal kümmern. Also wie wenig Zeit und auch Liebe sie eigentlich für dieses Kind aufbringen. Wieso hatten beide so ein Problem mit ihrer Elternrolle?
Ich glaube, für sie war das Kind als solches erstmal so eine Art Liebespfand.
Für Dora.
Für Dora. Sie hatte ja in der Ehe mit Pollack keine Kinder und angeblich ist diese Ehe auch nie vollzogen worden, wie sie später mal dem britischen Geheimdienst gesagt hat. Aber als das Kind dann da war, glaube ich, war die Enttäuschung, war der Schock riesengroß. Habe ich oft beobachtet, übrigens auch bei Luise Strauß-Ernst in genau derselben Zeit, dass sie mit der Mutterrolle einfach überfordert waren und das in zu krassem Gegensatz zu ihren emanzipatorischen Idealen stand. Und er brauchte in erster Linie Ruhe. Er berichtet ja selbst, dass das erste Wort, was der kleine Stefan sagte, Ruhe war und dass er dabei den Zeigefinger auf den Mund legte. Er war wirklich also schon fast geräuschüberempfindlich und lebte am liebsten in Zimmern mit dreifachen Ledertüren. Und Kindergeschrei war ihm aus diesem Grund zuwider.
Ich habe mich nur gefragt, warum ist Dora Benjamin da nicht stärker dagegen eingeschritten? Also sie nennt ihn ja mein Ekul, also von Ekel. Sie sagte so, mein geliebtes Ekel Walter, Walter Benjamin. Aber sie hat ja dann eigentlich immer wieder eingelenkt, ihm alles verziehen, fast wie so eine treu sorgende Mutter eigentlich sich für ihn verantwortlich gefühlt. Also war das so, dass er eigentlich so ein bisschen so der Pascha in dieser Ehe war und sie ihm immer so dienstbar zur Seite stand, sage ich jetzt mal etwas zugespitzt?
Absolut. Also schon in den ersten Ehejahren hat er eigentlich gemacht, was er wollte. Er hat studiert, was er wollte, wann er wollte. Er war der Einzige, der in dem Schweizer Haushalt eine Lese- und Arbeitslampe hatte. Und sie konnte also überhaupt nur Briefe schreiben, wenn er zufälligerweise außer Haus war. Und die Rollenverteilung war in den ersten Jahren absolut traditionell. Ich würde mal sagen, so ab 1925, da wurde es ihr zu viel. Und da war allerdings auch die Emanzipation der Frau in der Weimarer Republik doch schon erheblich fortgeschritten gegenüber 1917. Und da hat sie das nicht mehr mitgemacht. Und das ist auch der Zeitpunkt, wo sie sich in ihrer Arbeit aus dienenden Tätigkeiten löst. Sie hatte ja bis dahin hauptsächlich übersetzt und in Pressebüros gearbeitet. Und dann hat sie angefangen, selbst zu schreiben. Und die Rollenverteilung funktionierte auch so nicht mehr.
Sie schreibt 1941 an den Freund Gershom Scholem ja diesen Brief, wo sie sagt, also als sie vom Tod von Walter Benjamin erfährt, da sagt sie, dass sie ihn eigentlich lebenslang immer beschützen wollte und dass sie sich schuldig fühlt, dass er sich umgebracht hat, weil sie sozusagen nicht an seiner Seite war in dem entscheidenden Augenblick. Für mich klang das fast so, als wenn sie eher eine Mutterrolle für ihn übernommen hat, als die Rolle der Ehefrau. Also hat sie ihn eigentlich so mehr als ihr Kind betrachtet, als ihren Ehemann?
Dieses Motiv, dass die Ehefrau des männlichen Genies eigentlich lebenslang eine Mutterrolle zu spielen hat, das zieht sich wie ein roter Faden durch ihre Aufsätze und Artikel. Und sie sagt sogar einmal, dass die Ehefrau des Genies eigentlich gar kein Kind haben sollte, denn es gäbe ja bereits ein zentrales, verwöhntes Kind in der Ehe und das sei der Ehemann. Und diese Haltung hat er im Grunde während der ganzen Ehe nicht abgelegt.
Er hat sich dann auch viele Affären herausgenommen, wobei man sagen muss, sie haben eine offene Beziehung geführt. Also auch Dora Benjamin hatte ihre Liebesaffären. Er hat sie ja sogar dazu ermuntert. Diese offene Ehe der Benjamins, wie skandalös war die eigentlich in den 20er Jahren in der Berliner Bohème? Sie sagten gerade, es war da doch ein etwas libertinäres Klima.
In den Kreisen, in denen die Benjamins verkehrten, war das auf jeden Fall gang und gäbe. Nehmen wir mal Bertolt Brecht, der immer mehrere Beziehungen parallel hatte, auch als er schon mit Helene Weigel verheiratet war, einer der später besten Freunde von Walter Benjamin. Auf jeden Fall war es nichts Ungewöhnliches, was die beiden lebten.
Und 1931 kam es ja zu diesem Scheidungsprozess, eine richtige Schlammschlacht, so schreiben sie das, und war es wohl auch, weil Walter Benjamin tatsächlich versuchte, die ganze alleinige Schuld am Scheitern der Ehe seiner Ehefrau Dora Benjamin in die Schuhe zu schieben. Das misslang aber gründlich, den Prozess hat er verloren, und ich hatte das Gefühl, diese Trennung von Walter Benjamin und die Scheidung, die wurde für Dora Benjamin dann aber fast zu einer Befreiung. Also ab 1925 fängt sie an, journalistisch zu arbeiten. Sie wird dann eine wirklich erfolgreiche Journalistin, Korrespondentin, Literaturübersetzerin, schließlich sogar Romanautorin. Kann man sagen, die Trennung und die Scheidung waren eigentlich das Beste, was ihr passieren konnte, also beruflich gesehen?
Für sie war die Scheidung auf jeden Fall nach anfänglicher, auch durchaus heftiger Verzweiflung und vielen Selbstmordgedanken ein Segen. Damit war sie endlich dieses permanente moralische Verantwortungsgefühl für Walter Benjamin los, weil er sich ja auch so abscheulich ihr gegenüber benommen hatte. Sie konnte sich eigentlich zunächst mal nach der Scheidung, nachdem sie ihren größten Schmerz überwunden hatte, erst richtig emanzipieren. Das ist vollkommen richtig. Und sie musste ihren ganzen Selbstwert nicht mehr über ihn definieren.
Im Klappentext heißt es, sie werfen ein ganz neues Licht auf Dora Benjamin. Das stimmt sicherlich in dieser Biografie. Ich glaube aber, sie werfen auch ein neues Licht auf Walter Benjamin, zwangsläufig. Und man kann sagen, nicht gerade ein schmeichelhaftes. Also sie zeigen ihn als einen Ehemann, der eher kühl, unnahbar ist, launisch, sehr verantwortungslos. Das sind ja nicht so schmeichelhafte Dinge, die sie über Walter Benjamin erzählen. Und nun muss man sagen, Walter Benjamin ist wahrscheinlich so der große Heilige der Kulturwissenschaft heute, seit Ende der 60er Jahre. War Ihnen das eigentlich bewusst, dass Sie hier eine Biografie schreiben, die doch ein sehr heikles Thema hat, weil Sie damit ja auch einen Mythos zerstören, den Mythos vom genialischen, tragisch gescheiterten Dichterphilosophen Walter Benjamin?
Nein, das war mir nicht bewusst. Also zumindest nicht in dem Ausmaß, wie es sich inzwischen gezeigt hat. Ich scheine ja etliche Leute, vor allen Dingen männliche Benjaminianer, aber auch einige wenige weibliche, bis an die Wurzel ihrer Seele gekränkt zu haben, dass ich es mir erlaube, diesen Menschen auch mal als Humanum zu sehen. Ich äußere ja gar keine Kritik an dem großen Denker, wobei ich das also auch eigentlich sehr bemerkenswert finde, dass es überhaupt nicht erlaubt ist, eine einzige schriftliche Aussage von Benjamin kritisch zu sehen. Was er geschrieben und gesagt hat, hat den Charakter eines der 10 Gebote. Und dass ich aber damit bei kritischen, sich für intellektuell oder sogar linksintellektuell haltenden Menschen diese Empörung ausgelöst hätte, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
Was waren das für Reaktionen? Erzählen Sie mal.
Dass ich zu viel Nähe zu Dora Benjamin entwickle und ihn auf ihre Kosten diskreditiere, als Denker wie als Mensch. Nun muss ich dazu allerdings sagen, er hat die vielen Autoren sicherlich nicht beeinflusst durch sein Vater und Ehemann sein, sondern durch seine Schriften. Und das sind 2 völlig verschiedene Dinge.
Tja, wie viel Kritik verträgt ein Kulturheiliger? Oder liegt wahre Heldenverehrung vielleicht doch viel mehr darin, sein Idol auch mal kritisch zu hinterfragen? Das zumindest meint Eva Weisweiler. Ich sprach mit ihr über ihre Ehebiografie »Das Echo deiner Frage – Dora und Walter Benjamin«, erschienen im Hoffmann und Campe Verlag Hamburg, 383 Seiten, 24 €. Eine Wohnungsnachbarin von Dora und Walter Benjamin im Ort Muri nahe Zürich. Das war 1918 bis 1919 die Sängerin, Schauspielerin, Dichterin und Autorin Emmy Ball-Hennings. Eine überaus schillernde Gestalt der deutschen Bohème, die mit vielen berühmten Schriftstellern der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg befreundet war. Und das keineswegs nur platonisch. Geheiratet aber hat Emmy Hennings schließlich den Dichter und Regisseur Hugo Ball, der heute als Erfinder des Dadaismus gilt. Wer aber war diese vielseitig talentierte Avantgarde-Künstlerin eigentlich? Das kann man jetzt in einer Graphic Novel erfahren. Geschrieben und illustriert haben sie zwei Spanier, nämlich Fernando González Viñas und José Lázaro. Und angeschaut hat sie sich für uns Eva Pfister.
Glücklicherweise sind die beiden Schöpfer Fernando González Viñas und José Lázaro nicht der Versuchung erlegen, das Leben von Emmy Ball-Hennings zu glorifizieren. Denn die Schauspielerin, Sängerin, Autorin und Muse kannte alle Härten einer freien Künstlerexistenz. 1885 in Flensburg geboren, schloss sie sich sehr jung einer Wandertruppe an. Sie tingelte allein oder mit wechselnden Partnern durch die Lande und lernte bald, sich durch Prostitution etwas dazu zu verdienen. Ab 1910 wurde Emmy Hennings als Sängerin und Liseuse Teil der Berliner und Münchner Bohème. Johannes R. Becher, Jakob van Hoddis und Erich Mühsam widmeten ihr Gedichte, Maler porträtierten sie. Mit vielen Künstlern teilte sie das Bett und das Morphium. Dass sich das Bild von Emmy Hennings heute nicht im Klischee der verruchten Varieté-Sängerin und Muse erschöpft, verdanken wir der Tatsache, dass sie auch selbst geschrieben hat. In den Büchern Gefängnis und Das Brandmal erzählt die Autorin offen von ihren traumatischen Lebenserfahrungen. Dadurch kennen wir also ihre eigene Sicht und diese übernimmt der Autor González Viñas auch in seiner Graphic Novel. In Alles ist Dada lässt er Emmy Ball-Hennings ihr Leben selbst erzählen. Die persönliche Perspektive sowie der gute dramaturgische Aufbau machen die Geschichte spannend und geben dem Comic eine Tiefe, die man auf den ersten Blick nicht unbedingt erwarten würde. Denn die realistischen Zeichnungen von José Lázaro, durchgehend in Schwarz-Weiß gehalten, sind eher konventionell und von unterschiedlicher Qualität. Manchmal streifen sie den Kitsch, dann wieder sind sie überraschend originell. Gern zitiert der Illustrator auch Bilder vom Beginn des 20. Jahrhunderts, da wird die Heldin einmal im Stil eines Klimt-Gemäldes geküsst oder sie entsetzt sich in der Art von Edvard Munchs Der Schrei. Überhaupt gelingt es dieser Graphic Novel, die Atmosphäre jener Zeit sichtbar zu machen. Die ärmlichen Wirtshäuser, in denen die Wandertruppe auftritt, ebenso wie die verrauchten Cafés und Nachtclubs in den Großstädten. Viele Figuren der damaligen Avantgarde treten im Comic auf, aber auch Politiker, die den Ersten Weltkrieg vorbereiten. Emmy Hennings war eine Suchende. 1911 trat sie zum Katholizismus über, saß oft in Kirchen und zeichnete Heilige und Engel. Ihre Religiosität verband sie mit Hugo Ball, ihrem späteren Ehemann, der im Comic als Herr mit unmöglichem Pony und Prophetenaugen vorgestellt wird. Mit ihm emigrierte sie 1915 in die Schweiz. In Zürich gründeten Hugo Ball und Emmy Hennings im Februar 1916 das Cabaret Voltaire, die Keimzelle der Dada-Bewegung. Gemeinsam mit anderen Exilkünstlern veranstalteten sie kreativ-anarchische Clubabende mit Lautgedichten, Liedern, experimenteller Musik und Ausstellungen. Aber schon nach einem halben Jahr war es damit vorbei. Ball und Hennings zogen sich ins Tessin zurück, um sich ihren Büchern zu widmen. Doch nach dem Ersten Weltkrieg breitete sich die Dada-Bewegung über die ganze Welt aus. So zumindest berichtet es die Graphic Novel, die allerdings großzügig auch surrealistische Strömungen dazu zählt. Denn, wie sie schon im Titel verkündet, alles ist Dada.
Sie hörten Eva Pfister über Alles ist Dada, Emmy Ball-Hennings. So lautet der volle Titel einer Graphic Novel von Fernando González Viñas und José Lázaro. In der Übersetzung von André Höchemer liegt sie im Berliner Avant Verlag vor. 232 Seiten, 25 Euro. Und das war's für heute vom Büchermarkt aus der rheinischen Narrenhochburg Köln. Ich setze mir gleich keine Pappnase auf, verabschiede mich aber mit einem leisen Alarv. Tschüss und bis bald, sagt Gisa Funk.